Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Ich bin, wie schon in der alten Saison, auch wieder nicht alleine hier. Ich bin hier zusammen mit Philipp Rentsch. Hi Philipp, zurück aus dem Urlaub.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Philipp, wir starten in die neue Saison. Heute war der Trainingsstart an der Kastropper Straße. Du warst vor Ort bei brütender Hitze. Wie waren denn deine Eindrücke?
Ja, also Hitze schon am frühen Morgen hat, glaube ich, auch nicht so viel Spaß gemacht auf dem Rasen. Trainiert wurde ja im Ruhrstadion und ich habe mich mal für ein paar Minuten unten in die Nähe des Rasens gestellt und das war schon mörderisch warm. Aber Uwe Rösler hat durchgezogen, rund 90 Minuten ging die erste Einheit und alle Neuzugänge waren da, alle 7, darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Ansonsten gab es hier und da so ein paar Überraschungen. 2 Spieler waren nicht dabei, Clarissia und Sissoko. Da gab es dann nach dem Training die Info, dass beide freigestellt sind für konkrete Vertragsgespräche. Uwe Rösler hat das verraten und er war da auch sehr optimistisch, dass die beiden dann zeitnah einen neuen Verein finden. Das wäre natürlich für den Verein gut, wenn die Kaderplätze frei werden, weil mit beiden ja aus bekannten sportlichen und auch wirtschaftlichen Gründen nicht mehr geplant wird. Und der eine oder andere Spieler hat auch noch gefehlt.
Welcher Spieler hat denn sonst noch gefehlt? Ich glaube, wir haben ja eine relativ lange Liste an Verletzten, die jetzt kurzfristig noch gar nicht dabei sein wird.
Ja, also vor allem 3 potenzielle Stammspieler waren nicht dabei. Maxi Wittek hatte sich ja verletzt beim Spiel gegen Bielefeld, musste operiert werden am Oberschenkel, trägt auch eine große Narbe davon, hat sich jetzt aber schon gut erholt, wird also zeitnah ins Training zurückkehren, sodass er dann wahrscheinlich auch zum Saisonstart wieder voll dabei ist und wettbewerbsfähig ist. Mats Pannewick, auch verletzt, hatte sich eine Verletzung zugezogen beim Heimspiel gegen Hannover am Schienbein. Der Genesungsprozess schreitet gut und sogar auch etwas besser voran, als man das ursprünglich gedacht hatte. Wann er jetzt aber genau ins Training einsteigen kann, ist noch nicht ganz klar. War jetzt heute nur in Anführungsstrichen im Kraftraum unterwegs. Und das war dann so ein bisschen die Überraschung. Gerrit Holtmann wurde in der Sommerpause auch noch operiert. Wo genau, wurde jetzt nicht verraten, aber er wird Teile der Vorbereitung verpassen, wird wohl erst so gegen Mitte der Vorbereitung einsteigen und da ist auch zu erwarten, ich habe mit Uwe Rösler gesprochen, dass Gerrit Holtmann noch nicht so richtig fit sein wird zum Saisonstart. Also man will ihn auch in Ruhe aufbauen. Ist ja bekannt, dass er auch in den vergangenen Jahren immer wieder so ein paar Wehwehchen hatte, auch Spiele verpasst hat oder nicht über 90 Minuten durchziehen konnte. Deshalb ist da zu erwarten, dass er eben noch nicht zum Saisonstart Anfang August bei 100% ist. Und Ragnerberg fällt auch noch länger aus. Und ja, gerade auf der Linksverteidigerposition ist es jetzt noch so, dass Koimo auch noch etwas angeschlagen ist. Also ja, die Abwehrspieler gehen gerade so ein bisschen aus.
Gerade auf der linken Seite, aber umso wichtiger, dass wir nachher auch nochmal über die Lücken im Kader sprechen. Gerade mit Blick auf Holtmann, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, der die letzten Jahre nicht bei allen Spielen zur Verfügung stand. Aber du hast es gerade schon erwähnt, wir hatten 7 Neuzugänge heute dabei beim Trainingsauftakt. Lass uns doch mal durch die Neuzugänge durchgehen. Einige haben wir schon etwas detaillierter besprochen, die vor unserer kleinen Pause schon dazugekommen sind. Andere sind jetzt in der Pause nach dazugekommen, aber lass uns doch mal einmal einen Blick auf die gesamte Liste werfen, welche Spieler so dazugekommen sind. Ganz kurzfristig, gestern war ja relativ viel Betrieb an der Kastropper Straße, da sind sogar 2 Spieler dazugekommen. Wir haben einen Innenverteidiger bekommen, Michael Steinwender, der kommt aus Schottland, Österreicher, hat bei Hearts of Midlothian gespielt und für den hat der VfL, was ja Seltenheitswert hat, Ablöse bezahlt. Er war heute anscheinend auch schon auf dem Platz. Wie war dein Eindruck von ihm?
Ja, nach der ersten Trainingseinheit ist das ja immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Er wirkte recht agil, aber gleichzeitig auch jetzt nicht so, es ist jetzt keine Abwehrkante, die der VfL verpflichtet hat. Also der ist eher etwas schmaler gebaut, aber was jetzt wirklich Sprintfähigkeit, Spielaufbau und so angeht, das sind ja wichtige Komponenten auch in einem Spiel für Uwe Rösler. Da konnte man jetzt noch keine Rückschlüsse aus dieser ersten Trainingseinheit ziehen. Ich denke, wenn wir da die nächste oder übernächste Podcast-Folge aufnehmen, sind wir da schon mal schlauer. Aber ja, es ist überraschend. Der VfL Bochum hat eine moderate Ablöse bezahlt, so ungefähr von 500.000 Euro. Aber das ist ja für Bochumer Verhältnisse schon eher selten. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und es ist ein Spieler, der wahrscheinlich so Innenverteidiger Nummer 2 sein soll. Es soll ja noch ein weiterer potenzieller Stammspieler kommen. Und es fällt mir aber schwer, ihn jetzt schon zu beurteilen. Ich habe ihn noch nie in einem Pflichtspiel gesehen. Er kommt vom schottischen Vizemeister. Hat da in dieser Saison auch teilweise als rechter Außenverteidiger gespielt. Wobei, das soll ihm wohl nicht so liegen. Es wollte nur da sein alter Trainer. Und das ist so ein bisschen für mich so gerade noch ein Überraschungsei. Aber letzten Endes ist das so eine wichtige Position. Das ist eine Schlüsselposition. Und deshalb wird es ganz wichtig sein, dass Steinwender einschlägt. Auch gerade mit Blick auf das Invest, das der VfL da getätigt hat. Claudia, hast du dir schon Infos über den Spieler eingeholt und was erwartest du generell auf der Innenverteidigerposition?
Ja, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, sich vernünftige Informationen über die schottische Liga zu holen. Da ist die Datenlage und die Videolage nicht ganz so einfach wie bei anderen Ligen. Mein erster Eindruck von dem bisschen, was ich gesehen habe, deckt sich relativ stark mit dem, was du gesagt hast. Ist jetzt keine Kante, zeigt auch das Gewicht. Der wiegt ungefähr das gleiche wie ich, nur ist anderthalb Köpfe größer. Aber auch was ich so bei X gelesen habe von schottischen Fans, bestätigt eigentlich das, was auch so die Leitlinie des VfLs in dieser Transferphase war, dass er wohl das Herz am rechten Fleck hat, dass er wohl ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist, keiner ist, der irgendwie aufmuckt oder Stress macht. Die schottischen Fans haben sich sehr, sehr positiv über ihn geäußert. Wenn man jetzt an andere Transfers mal zurückdenkt in der Vergangenheit, wo man schon von den Fans der ehemaligen Vereine sehen konnte, dass es nicht in die richtige Richtung läuft, weil für den Spieler zum Beispiel eine Karte der ganzen Fastfood-Läden gepostet worden ist oder ähnliches. Nee, in dem Fall ist es das gar nicht so, sondern auf der menschlichen Ebene auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, was das Spielerische angeht. Soll er wohl im Spielaufbau auch brauchbare Pässe spielen, was ja in der letzten Saison auch eine unserer Schwächen war, dass der Spielaufbau hinten raus gar nicht so stark war. Aber was du gerade schon gesagt hast, ist für mich so ein bisschen gerade das Fragezeichen in der Innenverteidigerposition. Man hört ja immer wieder raus, dass man Strumpf eigentlich schon auch die Rolle als Stammspieler zutraut. Gleichzeitig sagt man auch immer wieder, dass in der Innenverteidigerposition noch ein sehr guter Spieler kommen soll. Oder eben ein Talent, das auch direkt Stamm spielen könnte. Es gab die Gerüchte um den serbischen Spieler, hochgehandeltes Talent, wo auch größere Vereine dran sind. Ob wir da als VfL Bochum überhaupt eine Chance hätten, I don't know. Aber ich glaube, mit Michael Steinwender hat man auf jeden Fall ein sehr solides Profil geholt von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber wie du gesagt hast, Wundertüte trifft es da, glaube ich, schon sehr gut. Und wenn wir uns spätestens 2 Wochen hier wieder sprechen, haben wir die ersten Testspiele durch, die ersten Bilder im VfL-Dress gesehen, Bewegtbilder. Und ich glaube, dann können wir da auf jeden Fall mehr zu sagen.
Was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Der VfL scheint sehr stark auf charakterliche Eigenschaften zu achten. Das wird ja auch von den Verantwortlichen immer wieder betont, aber das ist auch das, was ich höre, wenn ich mich zu den einzelnen Neuzugängen umhöre. Also beispielsweise Daniel Hanslik war Führungsspieler beim 1. FC Kaiserslautern. Ich habe heute mit ihm gesprochen, machte einen sehr guten ersten Eindruck. Jemand, der sich auch offen zeigt für nicht nur für das, was auf dem Platz passiert, sondern auch was daneben geschieht. Also jemand, der auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, das hat Uwe Rösler dann heute auch nochmal betont. Aber bei den anderen ist das ganz genauso. Das scheinen Leute zu sein, die eine hohe Motivation mitbringen, aber auch Verantwortung übernehmen wollen und ja, vielleicht dann auch das ein oder andere sportliche Defizit ausgleichen können, dass man ein Stück weit mehr über die Mentalitätsschiene in diesem Jahr kommt. Also selbst ein Babis Drakas, der ist jetzt 23, ist schon ein junger Familienvater, der steht vielleicht auch schon anders im Leben, als es bei anderen 23-Jährigen der Fall ist. Das fällt, finde ich, in dieser Transferperiode aktuell sehr stark auf. Und ja, da sind wir schon bei Babis Drakas, das ist der andere recht kurzfristig noch verpflichtete Spieler. Ist sicherlich der am wenigsten jetzt am Anfang für eine Schlüsselrolle eingeplant ist. Also das ist eher jetzt gerade eine Ergänzung, ein Flügelspieler, bevorzugt über die rechte Seite, kann aber auch noch andere Offensivpositionen einnehmen. Sehr hohes Tempo. Was für Infos hast du schon über ihn erhalten und was erwartest du von ihm?
Tatsächlich ist es einer der Spieler, wo ich glaube, dass das größte Überraschungspotenzial nach oben da sein könnte. Klar, weil die Erwartungshaltung zum einen niedrig ist. Er kommt von der Reserve von Borussia Dortmund, hat letzte Saison Regionalliga gespielt, da ordentlich gescored. soll jetzt erstmal nichts heißen. Wir hatten in unserer zweiten Mannschaft auch einige Spieler, die in der Regio gut gescored haben. Aber was alles so, was ich über ihn höre, ist, dass er ein wahnsinniges Tempo hat. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir auf den Flügeln, abgesehen von Gerrit Holtmann und ja, mit Abstrichen Alpha Ruprecht, als er dann in der Rückrunde einen gewissen Sprung gemacht hat, einfach ein klares Defizit hatten. Und deswegen freue ich mich auf den Spieler, gerade mit im Verbund mit Berkantaz, glaube ich, dass das eine sehr, sehr gute Kombination sein könnte, wenn Berkantaz eben dann mit Holtmann links und Drakas vielleicht rechts sogar zwei Spieler hat, wo er Schnittstellenpässe anbringen kann. Sehr positive Grundeinstimmung zu dem Transfer. Ich habe bisher nichts Negatives von ihm gehört. Auch von Dortmundern, die zweite Mannschaft sehr, sehr eng verfolgen, waren es durchweg positive Kommentare, gerade auch eben wieder das charakterliche Thema, dass es ein super Typ sein soll. Da bin ich mal wirklich gespannt. Positiv, meinen Augen sehr positiver Transfer. Bin gespannt, wie schnell er sich dann wirklich in die Mannschaft oder zumindest ja in Schlagweite der Mannschaft spielt, weil ein Spieler mit so einer hohen Endgeschwindigkeit wie ihn auch von der Bank bringen zu können gegen vielleicht müde Außenverteidiger, kann halt auch immer eine Waffe sein. Deswegen mein Blick auf diesen Transfer ist erstmal durchweg positiv, weil ich glaube auch das Risiko relativ begrenzt ist. Er wird jetzt nicht, wer weiß, wie viel Gehaltsvolumen blockieren. In meinen Augen durchweg ein guter Transfer. Ich sage immer so, alle schreien nach mehr Elversberg und Paderborn Transfer. Jetzt haben wir so einen, der in die Richtung geht. Why not? Was hast du für ein Bild von ihm und was ist deine Meinung zu dem Transfer?
Bei letzterem stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben gerade auch als VfL Bochum in der zweiten Liga jetzt nicht nur große Namen erwarten darf, die man kennt. Und man sieht das ja auch bei den jetzigen Transfers, nur, ja, ich sag mal, anderthalb Spieler bringen nennenswerte Zweitliga-Erfahrung mit und alle anderen eben nicht. Aber das war bei Elversberg oder Paderborn eben auch sehr ähnlich.
Genau.
Ich finde es wichtig, dass man einmal nochmal klarstellt, dass Drakas jetzt eben eher gerade als Backup noch eingeplant ist, man sich da aber auch noch eine positive Entwicklung erhofft. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ist, der Spieler ist 23, das ist überhaupt kein Problem. Auch Paderborn zum Beispiel hat immer wieder Spieler verpflichtet, die schon ja, Mitte 20 waren und dann auch nochmal den Sprung in die zweite Liga geschafft haben, aus der Regionalliga, aus der dritten Liga. Aber Drakas hatte eben auch so ein paar Probleme in der dritten Liga. Also in der Regionalliga hat es jetzt sehr gut funktioniert. In der dritten war er jetzt bei Borussia Dortmund nicht so überzeugend. Das liegt zwar jetzt auch schon wieder noch ein weiteres Jahr zurück und manche starten eben auch etwas später durch. Aber das ist halt so ein Punkt, da bin ich einfach gespannt, ob er diesen Sprung schafft oder ob er jetzt in der Regionalliga sehr geglänzt hat, aber dann eben dieser Klassensprung ihm schwerfällt. Von daher muss ich es ähnlich sagen wie bei Steinwender, so ein Stück weit ein Überraschungsei. Das ist ja bei vielen Spielern gerade der Fall. Also, dass du Spieler hast, bei denen man sagen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das ein Leistungsträger wird. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Also, ich möchte damit jetzt auch die Begeisterung im Umfeld bremsen. Aber diese Skepsis, vielleicht auch ein bisschen geprägt von den vergangenen Jahren, ist halt da. Da ist jetzt keiner dabei, bei dem die Vita und die vergangenen 2-3 Jahre darauf hindeuten, dass das jetzt ein uneingeschränkter Stammspieler und Leistungsträger wird.
Gleiche kannst du über Berkantaz sagen. Also ob er das gleiche Leistungsniveau in der zweiten Bundesliga bringen kann, wie das, was er jetzt über die letzten Jahre in Verl gespielt hat, das weiß man nicht. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, die meisten Transfers sind in Summe tatsächlich Potenzialtransfers, würde ich sagen. Man versucht über die Zusammenstellung des Kaders in der Mannschaft ein Idealgefüge zusammenzustellen, wo diese Spieler, die in anderen über das Leistungsgefüge, über das Mannschaftsgefüge wieder an ihr Leistungslimit kommen, das in einem generell auch höheren Niveau. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn wir jetzt auf den zweiten Transfer in der Innenverteidigung blicken mit Karademir, das ist auch kein Spieler, wo man sofort erwarten könnte, dass der irgendwie standzockt. Ja, der ist top ausgebildet, hat in Osnabrück gute Leistung gebracht, aber dass der jetzt sofort Leistungsträger beim VfL Bochum wird, ganz großes Fragezeichen da wieder. Natürlich wurde er auch mit dem Hinweis geholt, dass er ein klarer Herausforderer ist, aber so ein Spieler kann eben auch schneller in der Stammelf spielen durch Verletzungen, durch ein Leistungstief oder ähnliches, und dann muss der Spieler eben da sein. Und ob das dann alles so klappt, wird man sehen.
Ja, wobei Karademi hat jetzt eben auch schon in der dritten Liga zuletzt natürlich bei einem erfolgreichen Team gespielt in Osnabrück und da auch ganz gute Leistungen gezeigt. Ja, in der Rückrunde spielt er nicht mehr die ganz große Rolle, auch teilweise verletzungsbedingt und weil sich dann andere Spieler in den Vordergrund gespielt hatten. Aber vielleicht ist der noch ein, der ist sicherlich ein Stück weiter als Drakas, so was den Werdegang angeht. Aber klar, das ist jetzt jemand, bei dem man aber auch darauf hoffen muss, dass der sich weiterentwickelt. Und anders geht's beim VfL Bochum gar nicht. Also ich persönlich hätte mir sogar noch etwas jüngere Spieler hier und da gewünscht, jetzt nur im Idealbild. Ich weiß, es ist kein Wunschkonzert, weil jetzt sprechen wir über einen 22-, 23-Jährigen, dann sind die nochmal ein Jahr weiter im nächsten Sommer. Und wir wissen alle, der VfL braucht Transfererlöse, um den Etat halten zu können. Es wird auch im nächsten Sommer wieder Transfererlöse gebraucht. Und da fehlt mir gerade bei den Neuzugängen, bei den externen Neuzugängen noch die Fantasie, wer das sein soll. Natürlich kann man auch einen Berkantaz nochmal verkaufen, wenn der jetzt durch die Decke geht, aber in dem Alter, in dem er dann ist, dann wird er 28 sein, da gibt es eben nicht mehr die großen Transfersummen. Das hat man ja auch bei Ibrahima Sissoko gesehen. Da war die Erwartungshaltung extrem hoch im Umfeld, bei Bernardo beispielsweise auch noch einige Zeit davor. Aber heutzutage zahlen viele Vereine eben besonders große Ablösesummen auch für die Fantasie, die in einem Spieler noch steckt. Und die Fantasie ist eben bei einem 18-Jährigen größer als bei einem 24-Jährigen. Aber nichtsdestotrotz, der VfL braucht, und das ist eigentlich mein Punkt, braucht so Spieler wie Karademir, die sich dann auch noch weiterentwickeln. Und da kommt es jetzt drauf an, hatte der VfL Bochum in diesem Sommer ein gutes Auge oder nicht? Das braucht es. Also die Trefferquote muss speziell nach den schlechten vergangenen Transferperioden muss deutlich größer sein. Claudio, wir haben aber noch ein paar weitere Neuzugänge. Wir wollen allen ein bisschen Zeit widmen. Wir haben jetzt über die drei gesprochen, die während unserer kleinen Pause dazugekommen sind. Einer fehlt immer noch, Mbom, John Manuel Mbom, aus Fieberg, aus Dänemark gekommen. Über den hatten wir auch noch nicht gesprochen. Was erwartest du von dem? Weil ein wichtiger Punkt, der ist ja fürs zentrale Mittelfeld eingeplant und nicht als rechter Außenverteidiger, wie es auf fälschlicherweise mal dargestellt wurde.
Also ich muss sagen, ich war etwas überrascht darüber, dass er so klar fürs zentrale Mittelfeld eingeplant worden ist. Wenn ich gucke, dass der Spieler in den letzten Jahren eigentlich exklusiv auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, auf einem guten Niveau in Dänemark, aber jetzt auch nicht auf einem übermäßig hohen Niveau, hat es mich schon überrascht, dass man ihn so klar im zentralen Mittelfeld sieht. Aber man wird sich dabei halt auch in irgendeiner Form schon mal was gesagt haben. Und wenn man, ich glaube, in der WAZ gab es ein Interview mit einem Ex-Trainer von ihm, wo klar gesagt worden ist, dass er eigentlich alles mitbringt, was man im zentralen Mittelfeld braucht. Ich bin gespannt, ob er die Verstärkung im zentralen Mittelfeld ist, die man sich von ihm erhofft, oder ob das vielleicht ein reiner Datentransfer ist, weil er in gewissen Statistiken, die eben vielleicht auch für einen zentralen Mittelfeldspieler relevant sind, überdurchschnittlich gut performt hat auf der Rechtsverteidigerposition und man da eben ja etwas in Anführungsstrichen Exotischeres macht. Ich glaube, was die Polyvalenz angeht, es ist ein sehr, sehr interessanter Transfer mit Olsen und mit dem Bomb als Backup und Kuschierski, solange er noch da ist, weiß man ja auch nicht, ob er bleibt, ist man auf der Rechtsverteidigerposition sowohl in der Breite als auch in der Klasse, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ob Bomb im zentralen Mittelfeld der Spieler ist, den man sich erhofft, mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, das einzuschätzen. Ich habe ja ein bisschen meine Bedenken. Auf der anderen Seite, ein Spieler mit einer gewissen Klasse sollte in der Lage sein, ein Anforderungsprofil eben über auch eine Vorbereitung zu adaptieren. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Wenn es gar nicht funktioniert, ist man sicherlich auch noch in der Lage, die Notbremse zu ziehen und nochmal im zentralen Mittelfeld dann auch ordentlich nachzulegen, wenn es gar nicht funktionieren sollte in der Vorbereitung. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Besetzung, aber das ist meine ganz subjektive Einschätzung, die ich auch jetzt nicht irgendwie durch fundierte Argumente irgendwie belegen kann, sondern beruht maximal darauf, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ein Spieler, der so lange rechts gespielt hat, jetzt auf einmal wieder in die Mitte gezogen werden müsste. Was denkst du, Philipp?
Ja, ich habe ihn heute im Training gesehen und er wirkte von den Neuzugängen zumindest körperlich am stabilsten, sehr robust. Fand auch, hat ein gutes Passspiel, aber wie gesagt, das sind natürlich jetzt so die erst kleinen Eindrücke und die noch gar nicht repräsentativ sind. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Schlüsselposition, Sechser, Achter und Da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, wo gibt es noch Defizite im Kader. Ich nehme da Enes Çokay mit rein, das ist auch jemand, über den wir schon gesprochen haben. Çokay und Bohm, einer von den beiden muss mindestens zünden als Sechser. Und da nutze ich jetzt wieder mein Lieblingswort heute. Für mich ein bisschen zu viel Überraschungsei, weil Bohm kennt immerhin die Bundesliga, kennt auch die zweite Liga. Das wird wahrscheinlich sein großer Vorteil sein. Bei Çokay ist das eben nicht der Fall. Der muss sich hinsichtlich Tempo, Intensität eben auch erst an den deutschen Fußball gewöhnen. Und da habe ich so meine Zweifel, dass da dieser eine Schlüsselspieler dabei ist, den es aus meiner Sicht auf dieser wichtigen Position braucht. Denken wir nur mal an die erfolgreichen Jahre, beispielsweise an das Aufstiegsjahr. Ich möchte das Wort Aufstieg jetzt gerade eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber da gab es mit Losilla Tesche eben im Mittelfeldzentrum zwei ganz, ganz wichtige Schlüsselspieler, die auch sehr viel Erfahrung hatten, auch Erfahrung in der zweiten Liga. Und ja, deshalb habe ich auf der Position generell so ein bisschen Bauchschmerzen. Dann nehme ich Enes Çokay mit rein, aber John Manuel Bohm auch. Aber es kann eben auch gelingen, dass sie sich da relativ schnell reinfuchsen und das ist natürlich auch zu wünschen. Und ja, Claudio Bercantaz hatten wir, glaube ich, schon mal ein bisschen erörtert, wäre auch noch ein Neuzugang. Ist sicherlich derjenige, der aufgrund seiner Leistung in der vergangenen Saison ja auch irgendwie ein Stück weit ein Versprechen ist, weil er in der dritten Liga geglänzt hat, aber das muss er jetzt in die zweite Liga transportieren. Bist du da auch zuversichtlich, dass das gelingt?
Ja, bin ich tatsächlich. Ich glaube, mit Taz hat man wirklich einen guten Schlüsselspieler geholt. Woran hat es gefehlt in den letzten Jahren seit dem Abgang von Stöger? Es ist ein klarer Kreativspieler und ich glaube, da hat man mit Bercantaz diese Lücke jetzt sehr, sehr gut geschlossen. Was bei Taz über Erfolg und Misserfolg entscheiden wird, ist eben, wie man ihn als Mannschaft schafft abzusichern. In der Offensivarbeit ist er herausragend. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Was das Defensivverhalten angeht, ist es eben ausbaufähig. Ich habe es, glaube ich, im Podcast, wo wir über die beiden gesprochen haben, schon mal gesagt. Ich glaube, dass man mit Enes Çokay eine gute Absicherung geholt hat, einen Kettenhund, der das nach hinten absichern kann. Aber jetzt muss man dann eben auch zusehen, wie man trotzdem eine gewisse Spielkultur auf die Sechs bekommt oder eben in die Innenverteidigung. Und da sehe ich dann so ein bisschen den Schlüssel, ob Taz in Summe dann auch ein guter Transfer wird oder nicht. Die Mannschaft, die ein Stück weit auch um ihn herum gebaut wird. Da ist für mich so ein bisschen noch das Fragezeichen. Wir sind gerade am Anfang der Vorbereitung durch die WM und jetzt werden einige wahrscheinlich wieder die Augen verdrehen. Ist natürlich das Transfergeschehen noch etwas gebremst und gedämpft. Trotzdem, finde ich, sind wir im Kader relativ weit in Summe. Und da wird es jetzt natürlich darauf ankommen, was der VfL noch für Spieler holt, welche Bausteine man noch in die Mannschaft einbauen kann. Und damit steht und fällt so ein bisschen Bercantaz für mich. Er hat in Ferl natürlich einfach eine Mannschaft gehabt, die perfekt zu ihm gepasst hat. Ein Trainer, der perfekt das System um ihn rum aufgebaut hat. Ja, man wird sehen, wie das zu Bochum funktioniert. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Ob es funktioniert, hängt dann davon ab, ob man mit anderen Spielerprofilen seine Schwächen kaschieren kann.
Ja, es ist auf jeden Fall ein genialer Fußballer, der logischerweise natürlich auch seine Schwächen hat, sonst wäre er nicht mit 27 noch in der dritten Liga unterwegs gewesen, aber ist sicherlich ein Transfer, der vielversprechend ist und auch ein Spieler, an dem ja zahlreiche Zweitligisten interessiert waren, weil sie eben auch die Möglichkeit sehen, dass er diese fußballerischen Fähigkeiten, auch diese Torgefahr, die er ausstrahlt, und die finde ich ganz wichtig für den VfL Bochum, dass er die auch mit in die zweite Liga transportieren kann. Und man muss ja auch bedenken, Onyeka war doch an relativ vielen Toren beteiligt und es kommt auch darauf an, dass man Spieler wieder hat, die zuverlässig treffen. Miyoshi, Holtmann sind an vielen torgefährlichen Aktionen beteiligt, aber sind eben jetzt auch keine Mittelfeldknipser. Also da habe ich jetzt nicht so große Erwartungen wie an einem Mittelstürmer, aber sind jetzt eben nicht die Spieler, die jetzt mal 7, 8 Tore in der Saison garantieren. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn man da mit Taz jemanden hätte, der in diesem Bereich vorstoßen kann. Und ja, Daniel Hanslik ist natürlich auch noch da, der unterschiedliche Rollen im Angriff einnehmen kann und der im Idealfall auch eine gute Torquote aufbaut, selbst wenn er vielleicht ein Joker sein sollte. Aber das wird sicherlich die Vorbereitung zeigen, welche Rolle er da einnimmt. Claudio, wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, welche Baustellen es gibt noch beim VfL Bochum. Klar ist, der Kader ist noch nicht fertig und wir haben jetzt einiges auch schon angedeutet. Also auf welchen Positionen es noch Bedarf gibt. Innenverteidigung haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Es braucht da noch einen klaren Stammspieler, der auch, ja, aus meiner Sicht auch das notwendige Tempo mitbringen muss. Auf welchen Positionen siehst du noch Handlungsbedarf?
Ganz klar, Innenverteidigung muss noch nachgelegt werden, da sind wir noch ganz weit weg von fertig. Ich glaube, was die Linksverteidigerposition angeht, wären wir eigentlich ordentlich aufgestellt, wenn denn alle mal fit wären. Ich glaube, da wird man im Laufe der Vorbereitung noch schauen müssen, wie es mit den verletzten Spielern aussieht, ob man da gegebenenfalls nochmal irgendwie nachlegen muss in irgendeiner Form, wäre jetzt für mich aber keine Prio-Position. Was für mich allerdings doch eine Prio-Position ist, sind die Flügelpositionen. Wir haben am Anfang des Podcasts kurz darüber gesprochen, Holtmann fällt erstmal wieder aus, ist was als klarer, geradliniger Flügelspieler angeht, ist er ganz klar unser stärkster Spieler. Man hat mit Miyoshi einen Flügelspieler auf der anderen Seite, der eher ein anderes Profil mitbringt, eher ein Halbraumspieler, ganz anderes Profil. Mit Rakas hat mir jetzt einen Herausforderer geholt, aber dann hört es halt eben auch schon auf. Kwarteng ist auch kein klassischer Flügelspieler, da wird man auch sehen, wie man ihn einbaut. Also ein klarer Flügelstürmer mit einem gewissen Niveau wäre für mich eine Prio-Position. Und ich bin gespannt, wen man noch für den Sturm holt. Wenn Sissoko weg ist, wenn Clarissa weg ist, dann sollte da auch erstmal keine Kaderleiche mehr da sein. Hanslik kann da spielen, ist aber für mich auch kein klarer Mittelstürmer. Man sollte überlegen, ob man da nicht einen klaren Herausforderer auch für Hofmann holt, weil in der letzten Saison hatten wir nun mal die Situation, sobald Hofmann verletzt war oder aus dem Spiel raus war, musste man die ganze Statik des Spiels etwas umbauen. Rösler betont immer wieder, dass er sehr gerne mit einer körperlich starken Nummer 9 spielt und die haben wir in der Form allerdings bisher nicht im Kader. Ich glaube, das wäre deswegen für mich auch eine Position, wo er auf jeden Fall noch nachgelegt werden muss. Und gerade, du hast es schon erwähnt, Überraschungsei, zentrales Mittelfeld, da wird man sehen müssen, ob man noch was holt oder eben man einem der Jugendspieler im Laufe der Vorbereitung schon zutraut, so eine große Rolle zu spielen, dass man da darauf eben verzichten kann. Aber wo siehst du denn die größten Baustellen?
Ja, da haben wir, glaube ich, hier und da auch eine ausnahmsweise vielleicht auch mal eine Diskrepanz. Also oh.
Schön.
Wir werden ja manchmal in den Kommentaren dafür nicht kritisiert, aber darauf hingewiesen, dass wir vielleicht auch manchmal zu oft einer Meinung sind. Nein, ich glaube, auf einigen Positionen ist der Bedarf offensichtlich. Innenverteidigung haben wir angesprochen, wäre für mich Prio 1, Prio 2. Ein Flügelspieler, ein klarer Flügelspieler. Ich finde es persönlich schade, dass man von der Verpflichtung von Noah Weishaupt, der jetzt zu Darmstadt 98 gegangen ist, Abstand genommen hat, wäre aus meiner Sicht ein Spieler, der dem VfL weitergeholfen hätte. Da war man aber nicht so ganz überzeugt davon, dass er für diese Aufgabe brennt. Und dann hat man Abstand genommen. Sind wir wieder so beim Thema charakterliche Eignung und dass alle ins Teamgefüge passen müssen. Das lässt sich natürlich von außen auch nicht abschließend beurteilen. Aber das wäre so meine zweite sehr wichtige Position, gerade auch mit Blick darauf, dass Gerrit Holtmann nicht so körperlich stabil ist und gerade jetzt auch Teile der Vorbereitung verpasst. Zentrales Mittelfeld bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Mats Panewik, denke ich, braucht einen Herausforderer, fällt dir auch jetzt, stand jetzt noch aus. Deshalb wäre es, glaube ich, schon wichtig, auch nochmal so einen Achter zu holen. Aber gleichzeitig ist das die Position, auf der es relativ viele eigene Talente gibt. Und die muss man auch fördern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Lasse Isbruch oder ein Tom Meyer dann doch eher mal und früher die Chance bekommt, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann. Und ich glaube, als VfL Bochum wird man auch nicht in der Lage sein, jede Kaderposition doppelt oder gar dreifach zu besetzen. Deshalb mit Blick auf die Linksverteidigerposition, also da wird nichts passieren. Wittek, selbst wenn der die ersten ein, zwei Spiele noch nicht 100% mitwirken kann, dann muss halt Kolmo spielen und Ragnerberg wird auch irgendwann wieder fit. Also da wird man jetzt nicht noch einen vierten holen können. Davon muss man sich verabschieden und auch im Angriff bin ich hin und her gerissen. Also vielleicht findet man jemanden, der auch da wieder unterschiedliche Positionen besetzen kann. Vielleicht auch noch zusätzlich die Mittelstürmerposition. Weil ich persönlich bin immer eher ein Freund von Spezialisten als von Generalisten, aber Hanslik, finde ich, kann auch die klassische Neunerrolle einnehmen und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt noch einen weiteren Mittelstürmer dazu zu holen, vielleicht noch einen Jungen, aber dann blockiert man auch wieder Luis Pick als eigenes Talent. Ich glaube, das muss einfach die Vorbereitung jetzt zeigen, wie weit auch die Talente sind, aber der VfL Bochum wird es sich nicht leisten können, am Ende 24, 25 gestandene Profis im Kader zu haben, da muss man eben
Toll.
Auch auf Talente setzen. Und aber dafür sind die Vorbereitungsspiele da, damit man auch ein paar Erkenntnisse sammeln. Jetzt geht es ja auch schon am Sonntag los gegen die Vonovia All-Stars. Wobei das jetzt vielleicht bei allem Respekt jetzt nicht der absolute Gradmesser, aber ja, danach gibt es ja schon einige sehr namhafte und auch attraktive Gegner.
Wo wir auch fast schon den Bogen spannen können, zu den Talenten. Du hast gerade schon ein paar Namen genannt. Welchen Talenten traust du denn in der Vorbereitung, wie vielleicht ähnlich wie Lenz in der vergangenen Saison, eine Überraschung zu? Muss ja nicht direkt Stammspieler sein, aber wem traust du zu, dass er sich zumindest in den festen Kader reinspielt, wäre eine echte Alternative wert? Hast du da ein, zwei Namen auf dem Zettel, wo du in Anführungsstrichen dein Geld drauf wetten würdest?
Oh, Geld glaube ich wirklich nicht. Eine Dönninghauser und viel vielleicht noch. Also ich zögere da deshalb, weil bei Lenz hätte ich das zu Beginn der Saisonvorbereitung im letzten Jahr auch nicht gedacht. Aber das hat sich dann im Laufe der Saisonvorbereitung herauskristallisiert. Deshalb lass uns mal in der nächsten, übernächsten Folge darüber sprechen. Aber da sind, finde ich, ein paar talentierte Spieler dabei. Ich finde Pick nicht uninteressant. Meier ist körperlich schon relativ weit. Isbruch, sehr talentierter Kicker. Koimo halte ich nach wie vor auch relativ viel von ihm. Sein Problem ist halt, dass er in der U19 ständig auf der Schiene spielen musste und Uwe Röster setzt er ihn auf eine Viererkette, hat also beim Verteidigen noch seine Defizite, aber da sind schon einige dabei, die sicherlich auch ihren Weg gehen werden, hoffentlich beim VfL.
Ich würde es nicht wundern, wenn wir Akik Bobi zumindest mal sehen würden im Dunstkreis der ersten Mannschaft. Hat für mich einen starken Eindruck hinterlassen bei der zweiten Mannschaft im letzten Jahr. Auch ordentlich gescored, in der Offensive variabel einsetzbar. Junge Spieler werden in der Regel ja in der Offensive doch nochmal öfters mal reingeworfen, als es dann auch vielleicht sensiblen Positionen wie der Innenverteidigerposition der Fall ist. Bin auch relativ gespannt, was mit Grimaldi passiert, ob er dieses Jahr vielleicht dann doch den Durchbruch schafft, die ersten Minuten sammelt, soll hochtalentiert sein. Wir haben einige gute Spieler im Nachwuchs. Für mich deutet die Kaderplanung generell auch darauf hin, dass man schon guckt, dass man die eigenen Talente in irgendeiner Form einbaut. Deswegen bin ich da eigentlich am gespanntesten von allen Sachen, wie man das schafft, das ganze Konzept von der Jugendförderung bis in den Profibereich im nächsten Jahr noch zu verfeinern und möglichst vielen Talenten Spielzeit zu geben, was man ja im letzten Jahr schon hervorragend mit leider oft geliehenen Spielern, jungen Spielern geschafft hat.
Ja, werden natürlich vor allem die Testspiele jetzt zeigen und auch dadurch, dass Spieler ausfallen, auch etablierte Spieler ausfallen, wird Uwe Röster ja fast dazu gezwungen, auf junge Spieler einzusetzen. Aber Claudio, darüber werden wir dann in der nächsten Folgen sprechen. Und wir haben aber jetzt noch einen kleinen Bonus zum Abschluss. Wir sprechen natürlich eher wir bringen unsere eigenen Meinungen, Analysen ein und so. Aber dann haben wir uns heute mal gedacht, wollen wir auch noch eine Kleinigkeit verkünden. Gar nicht in unserer Sache, sondern eine spannende Sache, die, glaube ich, viele VfL-Fans interessiert. Ich wurde auch in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt. Es geht um das nicht ganz neue Trikot jetzt, sondern um das übernächste Trikot, denn der VfL Bochum wird seinen Ausrüster wechseln. Es ist jetzt seit einigen Jahren Mizuno und der Vertrag läuft aus. 2027 endet der und danach geht es mit einem neuen Ausrüster weiter. Es betrifft natürlich alle VfL-Fans, die Mannschaft ganz genauso. Und der neue Ausrüster steht auch schon fest. Es wird ein dänischer Hersteller. Der VfL schaut irgendwie gerade bevorzugt nach Skandinavien, nicht nur was Spieler angeht, sondern auch Ausrüster. Hummel wird übernehmen. Kennt man von der dänischen Nationalmannschaft, kennt man auch von Werder Bremen, vom SC Paderborn, vom 1. FC Magdeburg. Und ja, die werden dann die nächsten, übernächsten Trikots gestalten. Und die neuen von Mizuno, die letzten, die wird es dann auch zeitnah geben sollen, wie ich gehört habe, in der kommenden Woche vorgestellt werden. Und ich glaube auch wieder im sogenannten, ich mag dieses Wort zwar nicht, Flutlicht blau, also in Dunkel wieder.
Wird für Diskussion sorgen. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich sehr auf den neuen Ausrüster freue. Gerade in Köln und Bremen gab es in den letzten Jahren sehr, sehr schöne Trikots, auch Sondertrikots. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf, bin gespannt, wie die für den VfL Bochum aussehen und vielleicht ist es dann eben nicht das x-te Mal, das sogenannte Flutlichtblau, sondern vielleicht mal etwas anderes. Deswegen mal sehen, wie die Trikots dann aussehen im kommenden Jahr.
Sind wir gespannt. Wir werden darüber diskutieren und viele Fans sicherlich auch. Claudio, ich danke dir für diese Folge und wir treffen uns in ungefähr 2 Wochen wieder und dann wird es auch wieder neue Erkenntnisse, vielleicht auch weitere Transfers geben. Bis dahin, ich danke euch fürs Zuhören. Dir auch. Danke, Claudio. Bis dahin.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Ciao.